Hallo und herzlich willkommen in deinem Wandelwerker-Podcast. Dein Podcast für innovative und ganzheitliche Ideen und Konzepte im Arbeitsschutz. Im ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast findest du Impulse und Lösungen für die Gestaltung des Arbeitsschutzes in deinem Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Wir haben heute eine Premiere und zwar keinen neuen Gast, sondern das erste Mal einen Gast zum zweiten Mal in unserem Podcast. Hallo Birgit Stöffler.
Hallo Anna, ich freue mich.
Die meisten Hörerinnen und Hörer kennen dich schon aus einer der ersten Folgen, in der du aus dem AGS berichtet hast und einen Einblick gegeben hast in die Gremientätigkeit für das Thema TRGS, also Gefahrstoffe, technische Regel für Gefahrstoffe. Und wir hatten es damals am Ende der letzten Folge schon angekündigt, dass du fortan häufiger in regelmäßigen Zyklen, immer wenn es dort was Neues aus dem AGS gibt, dass du auch in diesem Podcast dazu berichten wirst. Und deshalb freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist und die neuen Informationen und heißen News aus dem AGS mitgebracht hast.
Sehr gerne.
Steigen wir am besten direkt ein. Der AGS hat getagt am 5. Mai, ne, wenn ich recht informiert bin, zuletzt. Und du hast uns die neuen Themen mitgebracht. Da ich kein Fachmann bin und auch gar nicht so tief in dem Thema stecke, würde ich dann bis auf, sag mal, die wesentlichen Überschriften und Inhalte dann an dich übergeben. Und zwar: erstes Thema im AGS war das Thema TRGS 900, neue bzw. abgesenkte AGWs. Was kannst du uns dazu Neues berichten?
Also es kommt ja immer regelmäßig dann sozusagen eine neue Liste von verabschiedeten AGWs. Teilweise sind es eben neue, teilweise sind es geänderte AGWs, weil auch zum Beispiel neue Studienergebnisse vorliegen. Und ich denke, das Wesentliche für die Praktiker dürfte sein, dass es neue Arbeitsplatzgrenzwerte für die Cresole gibt und dass die Arbeitsplatzgrenzwerte der Xylole halbiert wurden. Das sind, denke ich, so die Substanzen, die in der Praxis da relevant sein dürften. Die Halbierung der Xylole kommt jetzt nicht daher, wie man erstmal denken würde, dass es neue Tierversuchsergebnisse gibt, sondern das ist vor ein paar Jahren durch die DFG-MAG-Kommission gekommen, dass man gesagt hat, man muss ja berücksichtigen, dass der Mensch am Arbeitsplatz eventuell schwer schafft und sozusagen dann mehr kontaminierte Luft einatmet und damit eine höhere Schadstoffdosis abbekommt. Von daher haut man bei bestimmten Stoffen, brauchen wir jetzt im Detail gar nicht weiter toxikologisch drauf einzugehen, warum, wieso. Also bei manchen Stoffen hat man dann gesagt, da setzt man am besten nochmal diesen Faktor 2 an, sodass sich manche Stoffe, jetzt beim Methanol war das auch schon der Fall, um den Faktor 2 verringert haben. Ne? Und das klingt jetzt erstmal viel um die Hälfte, aber das ist auch das, was ich versuche, den Leuten nach draußen immer zu erklären. Hängt euch nicht so daran fest, ob ein Grenzwert bei 50 oder 100 ppm ist, sondern eher, ob er bei 1 ppm oder 10 ppm ist. Also sprich, wenn da der Faktor 10 dazwischen ist, dann ist das wirklich gravierend. Der Faktor 2 macht meistens bei einer Arbeitsplatzmessung jetzt mal gar nicht so viel aus.
Okay. Und mit mal Faktor 2, wenn ich das jetzt umgangssprachlich wiedergebe, im Grunde genommen bedeutet das, wenn ich Sport mache, atme ich, oder wenn ich schwer arbeite, atme ich einfach mehr Luft ein, weil ich schneller atme, weil ich ein größeres Lungenvolumen aufnehme, als wenn ich am Büro-Schreibtisch sitze.
Genau, und da die Tierversuchsergebnisse, da die Ratte ja nicht rennt in dem Sinne, ne, und auch ein höheres Atemvolumen dann hat oder auch wenn man gewisse Studien am Menschen macht, ne, was man bei Reizeffekten macht, also bei unkritischen, reversiblen ersten Effekten, auch da tun die Probanden ja irgendwie nicht groß schwer körperlich arbeiten und da hat man eben gesagt, macht es bei manchen Stoffen durchaus Sinn, diesen Faktor 2 jetzt im Nachhinein noch anzusetzen.
Okay. Die neuen bzw. abgesenkten Grenzwerte sind auch schon veröffentlicht und können durch alle eingesehen werden. Ist das richtig?
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob die neue TRGS 900 schon draußen ist, aber da kann ich dann wirklich immer empfehlen, ich glaube, das hatten wir in der ersten Folge, den Bauer-Newsletter zum Thema TRGS zu abonnieren, weil dann wird man automatisch informiert, neue Version ist draußen und dann kann man das praktisch gar nicht in dem Sinne verpassen.
Okay, perfekt. Dann gibt es einen zweiten neuen Punkt oder in einem zweiten Punkt gibt es Veränderungen und zwar zum Thema Gefährdungszahl. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was ist die Gefährdungszahl, was macht die und was kann, was sagt die auch aus und wofür wird die verwendet?
Genau, also zur Erklärung, es kommt ja dann immer die Frage auf, ja, wenn ich jetzt so einen neuen Arbeitsplatzgrenzwert habe oder der wurde halbiert, wie kritisch ist es denn? Muss ich jetzt mit einer Arbeitsplatzgrenzwertüberschreitung rechnen oder nicht? Und dann hatten das viele oder machen es viele immer noch so, die gucken sich einfach nur die Höhe des Grenzwertes an. Also ich rede jetzt nur von Flüssigkeiten und Flüssigkeitsdämpfen, schauen sich nur die Höhe des Grenzwertes an und sagen, boah, ist ja 500 ppm, brauche ich mir ja keine Gedanken zu machen, das ist ja so hoch, wird nicht überschritten. Und da muss man eben sagen, ist es wichtig, immer auch nochmal das Freisetzungsverhalten dieser Flüssigkeit zu betrachten, also wie schnell und wie viel Dampf wird freigesetzt, weil das gibt ja auch wieder Aussage, wie schnell wird mein Grenzwert überschritten. Und als Kenngröße nimmt man dafür eben den Dampfdruck und dann kann man mit einer sehr einfachen Formel aus dem Verhältnis von Dampfdruck zu Grenzwert eben berechnen, diese sogenannte Gefährdungszahl und kann anhand dieser Höhe der Gefährdungszahl so ein bisschen ablesen, liegt das nur im 100er-Bereich oder liegt das im Millionenbereich? Und wenn ich eben so in diesem 100er-Bereich liege, wie jetzt wo auch oder um die 1000, sage ich mal, was wo Methanol zum Beispiel liegt und die ganzen üblichen Lösemittel, dann kann man eben sagen, dann komme ich höchstwahrscheinlich mit einer ganz normalen Quellenabsorbung schon mal ganz gut weit. Habe ich eine Gefährdungszahl, die im Millionenbereich liegt, also sowas wie Brom zum Beispiel, keine schöne Sache mit viel Dampfentwicklung, niedrigen Grenzwert, dann sollte ich auf jeden Fall gucken, dass ich da im Laborabzug arbeite, in einer Glovebox, in der Produktion, in sogenannten Freiarbeitsplätzen. Also da muss ich einfach, wie soll man sagen, eine Schippe drauflegen, was das sogenannte geschlossene System oder im Englisch sagt man auch Containment angeht, dass ich das möglichst geschlossen handhabe. Und so kann man sich so ein bisschen dran orientieren, auch was vielleicht eine Priorisierung angeht, dass man sagt, oh, ich gucke mir zuerst mal die Stoffe an mit einer ganz hohen Gefährdungszahl und weiterhin hinten gucke ich mir dann die an, die eben eine sehr viel geringere Gefährdungszahl haben.
Okay, danke. Und da gibt es jetzt auch nochmal Veränderungen. Kannst du da nochmal einmal drauf eingehen, für welche Stoffe es da dann auch im Hinblick auf die Gefährdungszahl eine Änderung gibt?
Also Gefährdungszahl an sich hat jetzt gar nichts so direkt mit dem AGS was zu tun, aber es ist natürlich immer so, sobald ich einen neuen Arbeitsplatzgrenzwert habe oder auch einen Grenzwert aus der TRGS 910 mit den Akzeptanz- und Toleranzkonzentrationen, sollte ich natürlich immer schauen, passen meine Schutzmaßnahmen aus meiner Gefährdungsbeurteilung noch oder muss ich da noch was drauflegen? Das kann man jetzt sagen, indem man sich zum Beispiel einfach das Ergebnis seiner Arbeitsplatzmessung nimmt, wenn man eine Arbeitsplatzmessung durchgeführt hat und schaut, wie war denn da der Schichtmittelwert? Würde ich da immer noch den neuen Arbeitsplatzgrenzwert auch einhalten oder komme ich hier in Probleme rein? Und wenn ich dann eben sehe, nee, ich bin ja immer noch weit genug weg, dann kann ich sagen, okay, ich habe meine Gefährdungsbeurteilung betrachtet, das kann ich alles so lassen. Ich bin immer noch, wie soll man sagen, im grünen Bereich. Oder man sieht, nee, ich war eigentlich schon sehr knapp dran und wenn das jetzt halbiert wird, beispielsweise bei Xylol, dann habe ich eine Grenzwertüberschreitung, dass man sich dann eben überlegt, okay, kann ich hier noch was an den technischen Schutzmaßnahmen zum Beispiel verbessern und dann wiederhole ich meine Arbeitsplatzmessung, um zu gucken, hat das jetzt auch den gewünschten Erfolg gebracht.
Okay.
So ja, würde ich in der Praxis dann vorgehen.
Perfekt. Ein dritter Punkt, wo es Neuerungen gibt, ist die TRGS 600 Substitution. Du hast, oder ich hatte jetzt die Möglichkeit, schon mal einen Vorab-Einblick in den Sicherheitsingenieurartikel auch zu erhalten und dort hast du eine großartige Zusammenfassung über 10 Punkte FAQ TRGS 600 geschrieben. Also vielleicht können wir da einmal drauf eingehen, was sind so die wesentlichen Neuerungen und ja, gerne auch vielleicht an den zu den Punkten entlang gehangelt.
Gerne. Ja, TRGS 600, also man sieht schon an der Nummer 600, ne, also eine 00 TRGS, spricht man umgangssprachlich auch von einer sogenannten Rahmen-TRGS. Also wer das kennt, TRGS 400 ist die Gefährdungsbeurteilung, TRGS 500 sind die Schutzmaßnahmen und die 600er-Reihe beschäftigt sich mit alles, was rund um das Thema Substitution angeht, ne. Und die letzte Version der TRGS 600 war aus dem Jahr 2008. Da sieht man schon wieder, okay, es wurde mal wieder doch Zeit, die zu überarbeiten. Ne?
Das ist schon ein paar Jahre her, ja.
Genau, ne? Und dann waren natürlich da auch noch alle alten Begrifflichkeiten aus der Stoffrichtlinie drin, also die ganzen R-Sätze, das Spaltenmodell war noch auf die R-Sätze bezogen. Da gab es ja Gott sei Dank schon seit Jahren das IFA-Spaltenmodell, wo die neuen H-Sätze der GHS-CLP-Verordnung drin waren. Ne? Aber man musste einfach mal gucken, was sind so Sachen, die sich bewährt haben oder was sind auch Punkte, die gut waren, die man auf jeden Fall drin lassen soll, was muss man ändern. Von daher, Gott sei Dank, kann man wirklich sagen, es hat sich da gar nicht jetzt so viel geändert, auch wenn man denken würde, ja, neue Version. Es sind so ein paar Feinheiten, die sich geändert haben, aber der riesengroße Wurf in dem Sinn ist es jetzt nicht, dass man denkt, okay, man muss das ganze Thema Substitution jetzt im Betrieb nochmal völlig neu aufstellen, nur weil es eine neue Version gibt. Mhm. Aber man macht sich, das habe ich vor ein paar Jahren erlebt, als ich mit dem Thema durch die Firma Merck gegangen bin und gesagt habe, Substitution, ihr müsst Substitution machen, weil das wird halt auch in der Praxis dann oft vergessen, weil so viele Dinge haben sich halt eingeschliffen, ja. Und dann wird man damit konfrontiert, ihr legt uns hier die Produktion lahm, wir können hier nicht substituieren, sage ich, dann hört mir mal zu, ich habe nicht gesagt, ihr müsst substituieren, sondern ihr müsst eine Substitutionsprüfung gemacht haben. Ne? Also ihr müsst geprüft haben, kann ich diesen doch echt gefährlichen Stoff nicht vielleicht doch durch einen Stoff ersetzen, der weniger gefährlich ist. Ne? Und dann kann eben auch das Ergebnis sein, dass eine Substitution nicht möglich ist. Ne? Also ganz als ganz einfaches, praktisches Beispiel mal, wenn ich den Inhaltsstoff der Zahnpasta habe, das Natriumfluorid, was als Reinstoff eben giftig ist, dann kann ich nicht einfach sagen, ja gut, ich ersetze durch Natriumchlorid, also sprich Kochsalz, weil das ist ja völlig ungefährlich für meine Mitarbeiter. Ne? Dann wird natürlich der Zahnpastahersteller sagen, das ist toll, dass ihr für eure Beschäftigten die Gefährdung verringert habt, aber wir kaufen Natriumchlorid als Ersatzstoff für Natriumfluorid, was ja bekanntermaßen den Zahnschmelz härtet. Ich weiß, da wird es jetzt wahrscheinlich auch wieder Riesendiskussionen geben und das ist ja giftig und guck mal, was da alles im Internet steht und so weiter. Ne? Aber es soll ja einfach nur mal als Veranschaulichung dienen, dass dann der Zahnpastahersteller sagt, nee, also es tut mir leid, aber mit Natriumchlorid in meiner fluoridhaltigen Zahnpasta kann ich jetzt relativ wenig anfangen. Ne? Ich würde das dann nicht kaufen. Ne? Also daran sieht man wieder schon, es geht nicht darum, überall zu substituieren und einen weniger gefährlichen Stoff zu etablieren. Das andere einfache Praxisbeispiel ist die Herstellung von Medikamenten. Da kann man auch nicht sagen, bei irgendwelchen Krebsmedikamenten, die ja logischerweise auch eine Gefährdung für die Beschäftigten erstmal darstellen, die das Ganze herstellen, kann man sagen, ja, dann nehmen wir irgendwas Ungefährliches, weil man will ja diesen Stoff herstellen, um später den Patienten damit entsprechend zu helfen. Ne? Und das
die
geht
Wirkung ist ja gewünscht an der Stelle.
Genau.
Mhm. Aber natürlich nicht für den Beschäftigten, sondern im späteren Verlauf. Ne?
Genau. Ne? Aber das ist ja, man will ja dieses Medikament später mit der entsprechenden Wirksamkeit verkaufen und deswegen muss man dann, wenn man sagt, okay, eine Substitution geht hier nicht, macht keinen Sinn, dann muss man natürlich einfach in dieser sogenannten STOP-Rangfolge der Schutzmaßnahmen, wenn man sagt, okay, das S geht hier nicht, ne, dann fange ich halt weiter an und schaue, was ist technisch, organisatorisch und personenbezogen möglich. Ne. Und das ist auch genau das, was die Gefahrstoffverordnung vorgibt. Sie sagt eben nicht, du musst substituieren, sondern du musst dir Gedanken machen, ist hier eine Substitution möglich? Und wenn nicht, hast du deine Mitarbeiter genug geschützt, was eben über dann die TOP-Maßnahmen funktioniert. Mhm.
Und die Fälle, die du jetzt beschrieben hast, waren ja dann schon Fälle, in denen zum Beispiel eine Substitutionsprüfung gegeben hätte. Eine Substitution ist nicht möglich.
Ja, genau.
Für welche?
Wenn man das, Entschuldigung, und wenn man das eben kurz dokumentiert und sagt, hier, das geht nicht, weil das ist eine Medikamentenherstellung, wir wollen das dann entsprechend später vermarkten, verkaufen, dann kann das im Prinzip auch schon eine Substitutionsprüfung sein, weil ein weiterer Vorteil ist, weil man denkt dann immer, ja, ich muss ein 10-seitiges Formular ausfüllen und so weiter, und das ist nicht der Fall, sondern die Form einer Substitutionsprüfung, also wie ich das Ganze jetzt dokumentiere, wie ausführlich oder wie nicht ausführlich, das ist auch selbst in der TRGS definitiv nicht festgelegt. Früher dachte ich halt Sicherheitsingenieurin dann halt immer, boah, ist aber schlecht, weil jetzt weiß ich ja gar nicht, wie ich es machen soll, ne? Und woher weiß ich denn jetzt, wann ich es rechtssicher habe oder nicht, aber das ist in der Praxis auch manchmal durchaus ein Vorteil, wenn manche Sachen eben nicht so mit einem 10-seitigen Formular festgelegt sind, wie man was zu dokumentieren hat, weil dann kann im Prinzip auch ein einfacher Dreizeiler durchaus ausreichen, wo man sagt, Substitution geht nicht. Und hier haben wir unsere Laborordnung und da wird beschrieben, wie unsere TOP-Maßnahmen, intrinsisches Schutzkonzept im Labor, wir haben unsere Laborabzüge, wir haben unterwiesenes Personal und auch so kann man dann relativ schlank in der Praxis eine Substitutionsprüfung rechtssicher durchführen und auch dokumentieren.
Das war jetzt der Fall, wenn Substitution nicht möglich ist, aber die Prüfung stattgefunden hat. Wie sieht es dann im Fall aus, wenn sich die Substitution lohnt? Wie geht man dann vor?
Also das ist immer ja so, dass es am Anfang heißt, oh nee, ich stelle doch hier nicht alles irgendwie um, das macht mir ja nur Aufwand, das kostet ja viel mehr, ne? Dass man da auch immer überlegen sollte, wenn ich es schaffe, einen zum Beispiel krebserzeugenden Stoff entsprechend zu ersetzen, dann kann das von den Schutzmaßnahmen her sich durchaus rechnen, weil ich dann vielleicht eben nicht ein teures Containment für den Stoff brauche, wenn der eben nicht mehr krebserzeugend ist. Ne? So als schönes Beispiel hatte ich da mal, als vor zig Jahren das mit diesem Expositionsverzeichnis für die krebserzeugenden Stoffe kam, wo ich dann den Leuten sage, oder den Betriebsleitern gesagt habe, es ist bitte nicht Ziel, dass ihr möglichst viel in dieses Expositionsverzeichnis reinschreibt, sondern es wäre eigentlich viel schöner, ihr könnt eure krebserzeugenden Stoffe substituieren und ihr müsst gar nichts in das Expositionsverzeichnis reinschreiben.
Ja.
So. Jetzt kann man sich ja vorstellen, wie es so läuft in der Firma mit Kennzahlen und so weiter. Also Kennzahl war dann so sinngemäß, du musst als Betriebsleiter möglichst viel in dieses Expositionsverzeichnis reinschreiben. Und dann unterhält sich also ein Betriebsleiter mit einem Bereichsleiter eine Ebene höher und der Bereichsleiter fragt, weil er sieht ja seine Kratiflöten, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, um das plakativ darzustellen. Sagt er, ja, so lieber Betriebsleiter, wie viel hast du denn jetzt in das Verzeichnis eingetragen? Er sagt der Betriebsleiter, gar nichts. Und der Bereichsleiter sieht schon seine Kratti schwinden, ne? Und der Betriebsleiter sagt, ich habe die zwei krebserzeugenden Stoffe, die wir haben, konnte ich substituieren. Es ging jetzt, weil bevor ich 100 Leute in so ein Verzeichnis eintrage, haben wir jetzt doch mit der Behörde geklärt, dass wir das Genehmigungsverfahren geändert haben, weil das ist natürlich auch immer noch so ein Hinderungsgrund, der in der Praxis oft vergessen wird. Oft hängt ja an einem Verfahren eine entsprechende Genehmigung. Und da kann ich nicht einfach sagen, boah, ich substituiere mal schnell, weil das zieht auch entsprechend Aufwand hinter sich. Ne? Aber als er natürlich gesehen hat, was, ich muss da 100 Leute in dieses Verzeichnis eintragen, dann gehe ich doch lieber den Weg des geringsten Widerstandes. Der Mensch ist ja faul oder manche Menschen arbeiten ja auch am besten wie Gase, also am besten nur unter großem Druck. Ne? Wo er dann gesagt hat, okay, das bringt mir jetzt doch was. Ich prüfe jetzt doch nochmal, ob es da nicht einen ganz anderen Syntheseweg gibt für diese Substanz. Und Gott sei Dank gab es einen ganz anderen Syntheseweg mit ganz anderen Edukten, die eben nicht krebserzeugend waren. Und damit war er dann auch aus dieser Verpflichtung raus, das Expositionsverzeichnis zu führen. Was natürlich ein Riesenvorteil ist. Und das wird am Anfang immer so ein bisschen vergessen, oh, was ein Aufwand, jetzt muss ich hier gucken und so weiter. Sondern auch mal zu überlegen, was kann so eine Substitution mittel- bis langfristig vielleicht an sehr teuren technischen Schutzmaßnahmen oder auch organisatorischem Aufwand, weil diese ganze Dokumentation macht sie erstmal nicht sicherer, sondern ist natürlich auch ein Riesenaufwand. Ja. Und natürlich immer mit dem super Vorteil, ja, wenn ich keinen krebserzeugenden Stoff habe, dann wird Mitarbeiter nach 30, 40 Jahren auch keinen Berufskrebs entwickeln können, weil was nicht da ist, kann auch nicht irgendwie jemanden krank machen. Also klar, das geht logischerweise nicht bei jedem Stoff und bei jedem Verfahren, aber dass man einfach mal mit den Synthetikern sich zusammensetzt und sagt, Leute, gibt es nicht auch einen ganz anderen Substitutionsweg? Ne? Und das ist kein Allheilmittel, keine Frage. Aber wenn ich es doch schaffe, wenigstens einen Teil der Stoffe da komplett zu ersetzen durch nicht krebserzeugend, habe ich, denke ich, an vielen Stellen im Arbeitsschutz echt was gewonnen.
Ja. Wie führt man denn als Betriebsleiter ganz praktisch die Substitutionsprüfung durch? Welche Werkzeuge und Hilfsmittel kann man da verwenden?
Also das Einfachste wird wahrscheinlich sein, über das Gefahrstoffverzeichnis zum Beispiel zu gehen. Das wird auch in der TRGS 600 so beschrieben, dass man von Dokumenten ausgeht, die man schon hat und einfach hinten dran so eine Spalte macht, Substitution wird geprüft, das und das ist ein möglicher Ersatzstoff oder dass man eben sagt, nee, Substitution ist nicht möglich, weil aus den und den Gründen, ne? Also dass man da verschiedene Standardsätze auch einfach nutzt und das wird auch in der TRGS sehr schön beschrieben, da gibt es diverse Auswahlmöglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Und gutes Hilfsmittel ist natürlich auch, um zwei Stoffe miteinander zu vergleichen, ist das IFA-GHS-Spaltenmodell. Gibt es seit Jahren schon im Internet, kann man wirklich sehr einfach finden über die entsprechenden Suchmaschinen. Und dieses IFA-Spaltenmodell ist nichts anderes als jetzt eben in der aktualisierten TRGS 600, die Anhang 2. Der neuen TRGS 600, wo man eben alle H-Sätze, die es im GHS gibt, oder ich glaube fast alle, entsprechend klassifiziert hat nach sehr hoher Gefahr, mittel, gering bis vernachlässigbar. Also als Beispiel, krebserzeugend H350 ist natürlich eine sehr hohe chronische Gefahr, eine sehr hohe akute Gefahr wäre zum Beispiel lebensgefährlich bei Einatmen, hohe Gefahr wäre giftig bei Einatmen und mittlere Gefahr wäre dann gesundheitsschädlich bei Einatmen. Mhm. Gering wäre sowas wie Haut- und Augenreizen und vernachlässigbar, wenn es gar keinen H-Satz hat. Ne? Und so kann man für jede Spalte Gesundheitsgefahr, Umweltgefahr, Freisetzungsgefahr geht zum Beispiel über den Dampfdruck. Ne? Da kann ich mit der Gefährdungszahl dann schön auch wieder rechnen. Kann ich also für zwei Stoffe einfach vergleichen, welcher Stoff hat eine höhere Gesundheitsgefahr, welcher hat dafür vielleicht eine höhere oder eine niedrigere Freisetzung und Umweltgefahr. Und so kann ich das so ein bisschen gewichten und zu meinem Ergebnis kommen.
Okay. Gibt es irgendetwas, was man an Fehlern bei der Substitutionsprüfung machen kann, was man vermeiden sollte als Empfehlung von dir an den Betriebsleiter oder den Vorgesetzten?
Ja, wir hatten vor zig Jahren sahen ein ganz schönes Beispiel, wer sich vielleicht noch erinnert, 2013, glaube ich, war es, wurde THF, also Tetrahydrofuran, neu mit dem H351, kann vermutlich Krebs erzeugen, eingestuft und gekennzeichnet. So, was machen dann natürlich die Arbeitsschützer? Oh, 351 möchte ich nicht haben. Können wir da nicht irgendwas anderes nehmen? So, und was macht der findige Chemiker? Sucht sich irgendwas, was so ähnlich ist, weil das ja dann auch die ähnlichen Eigenschaften haben wird oder die ähnlichen gewünschten Eigenschaften, zum Beispiel als Lösemittel, nimmt er 2-Methyl-THF, ne? Also einfach eine Methylgruppe dran geklebt an das THF. Und wenn ich da ins Sicherheitsdatenblatt reinschaue, denkt sich jeder erstmal, ja, ist ja super, hat ja kein H351. Ne? Also ist es ja nicht krebserzeugend. Ne? Und das ist so ein bisschen, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Spiel Schiffe versenken, wer das noch kennt. Ne? Also sprich, da habe ich mein so ungefähr Schachbrett und dann frage ich den anderen, hast du auf L.3 ein Schiff sitzen oder nicht? Ne?
Ja.
Und sprich, das ist so ein bisschen wie Schiffe versenken, was ich nicht zu Ende gespielt habe. Ne? Also sprich, es hat noch keiner eine Anfrage gestellt oder getestet. Ist auch vielleicht 2-Methyl-THF krebserzeugend? Mhm. Hat das schon mal jemand in einem Tierversuch zum Beispiel getestet? Und man kann sich da selber so ein bisschen informieren, indem man im Sicherheitsdatenblatt in Abschnitt 11 schaut, bei den toxikologischen Angaben. Da muss nämlich zu jedem Endpunkt, also ein Endpunkt ist sowas wie Karzinogenität, muss dann zum Beispiel geschrieben werden, ja, Tierversuchsergebnis, bla bla bla, Karzinogenität nicht nachgewiesen oder Testergebnis negativ. Ne? Und wenn man da beim 2-Methyl-THF nachschaut, findet man in Abschnitt 11 die Aussage Karzinogenität, keine Information verfügbar. Also sprich, wir haben nicht Schiffe versenken gespielt, sondern wir haben es einfach noch nicht zu Ende getestet. Es weiß noch keiner. Ne? Und das ist dann natürlich die Problematik in der Praxis, dass man das Sicherheitsdatenblatt sieht und denkt so, ja, kein H351 drauf, also hat ja bestimmt jemand getestet. Nee, es hat halt leider noch keiner getestet. Ne? Und deswegen wäre ich in der Praxis so ein bisschen vorsichtig zu sagen, ich ersetze THF mit 2-Methyl-THF nur, weil im Sicherheitsdatenblatt der H351 noch nicht drin ist.
Okay, weil das einfach noch nicht vollständig ist, ne? Ja. Unter Umständen und noch nicht alle Erkenntnisse vorliegen.
Genau.
Das ist aber, glaube ich, etwas, das, ja, da denkt man tatsächlich dann nicht unbedingt dran. Deshalb finde ich den Hinweis ganz, ganz wertvoll, dass Datenlage das eine ist, aber man muss natürlich auch prüfen, ob man die Datenlage bis zum Ende hat.
Ja, und dann kommt beim THF natürlich auch noch dazu, das wird dann oft vergessen oder man denkt, wenn etwas mit H351 gekennzeichnet ist, dann kann es ja keinen gesundheitsbasierten Arbeitsplatzgrenzwert haben. Das war früher so, die Denke, dass man gesagt hat, das erste Molekül macht ja schon Krebs. Ne? Und inzwischen ist man in der Datenlage einfach weiter, dass man weiß, dass es eben auch krebserzeugende Stoffe mit einer sogenannten Wirkschwelle gibt, weil wer im Sicherheitsdatenblatt in Abschnitt 8 guckt, wird sehen, dass THF schon seit gefühlten mehreren Zehnerjahren einen Arbeitsplatzgrenzwert hat. Und damit habe ich ja eine gute Möglichkeit, weil dieser Arbeitsplatzgrenzwert schützt die Beschäftigten ja auch vor der krebserzeugenden Wirkung. Ne? Der muss ja gegen alle Wirkungen schützen, sonst wäre er ja nicht gesundheitsbasiert. Ne? Und wenn ich jetzt einfach sage, ja, dann bleibe ich doch lieber bei diesem Stoff THF, habe hier meinen Arbeitsplatzgrenzwert aus der TRG S900, den messe ich in der chemischen Produktion zum Beispiel und gucke eben, wenn ich den einhalte, dann sind meine Mitarbeiter, meine Beschäftigten auch vor der krebserzeugenden Wirkung geschützt. Ne? Und da habe ich dann umgekehrt damals, als dann viele eben das 2-Methyl-THF eingesetzt werden, habe ich unsere Toxikologen gefragt, leitet mir doch mal bitte einen Arbeitsplatzgrenzwert für 2-Methyl-THF ab. Wo liegt denn der? Ne? Und dann kam eben raus, der liegt fast 2 Größenordnungen geringer. Und dann habe ich damals im Prinzip den Betrieben gesagt, ja, also wenn ihr 2-Methyl-THF einsetzt, dann macht bitte auch eine Arbeitsplatzmessung. Und dann ist man eben gelandet von, ich glaube, 150 Milligramm pro Kubikmeter ist der AGB von THF und der von 2-Methyl-THF ist, glaube ich, 3 Milligramm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Findet man übrigens in Abschnitt 16 der Merksicherheitsdatenblätter. Also wir kommunizieren sowas auch nach außen. Und wenn man dann den Betrieben sagt, ja, willst du lieber die 150 Milligramm von THF einhalten oder willst du lieber die 3 Milligramm von 2-Methyl-THF einhalten? Glaube ich, ist jedem klar, du hast selbst auch schon eben gelacht, ne? Ja. Was dürfte wohl leichter einzuhalten sein? Natürlich die 150 Milligramm. Ne? Und jetzt denkt man so, um Gottes Willen, ja, wenn das so einen niedrigen Grenzwert hat, dann ist es ja viel gefährlicher und so weiter. Ne? Da muss man vielleicht noch ergänzen, wenn ich einen schlecht untersuchten Stoff habe, wie 2-Methyl-THF, dann müssen die Toxikologen bei der Ableitung auch sehr viel höher Sicherheitsfaktoren ansetzen bei der Ableitung. Das heißt, die hauen so viel Sicherheitsfaktoren drauf, dass der Grenzwert so gering wird, dass er natürlich entsprechend scharf und niedrig aussieht. Ne? Aber das ist der Unwissenheit geschuldet und eben nicht unbedingt einer höheren Gefährlichkeit. Ne? Und das ist halt einfach der Vorteil. Da bleibe ich doch lieber bei THF, so nach dem Motto, da weiß ich, was ich habe. Da weiß ich, welches Handschuhmaterial mir dagegen schützt. Ich habe einen relativ entspannten AGW, den ich gut messen kann, wo es auch Messverfahren gibt. Ich muss ja bei einer Messung auch immer schauen, gibt es entsprechend ein Messverfahren, was auch in diesem Bereich dann misst. Ne? Und das ist bei THF natürlich gut der Fall. Und dann kann ich damit natürlich auch gut meine Wirksamkeitskontrolle in der Gefährdungsbeurteilung machen.
Okay. Die THG S600 ist ja jetzt als Vorabversion schon veröffentlicht, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und man hat auch deine Ausführungen jetzt nochmal entnommen und ich glaube, das weiß auch jeder, der sich mit diesem Thema betrieblich auseinandersetzt, dass Substitution von Gefahrstoffen ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und du hast vor einigen Jahren dazu ein Buch in der ersten Auflage geschrieben, Substitution von Gefahrstoffen, und mir eben nochmal mitgegeben, dass im September dazu dann die zweite Auflage auch kommt. Gleicher Titel, ne? Substitution von Gefahrstoffen, zweite Auflage, angepasst auch an all die Neuerungen und vielleicht auch ergänzende Informationen, die da jetzt über die Jahre noch hinzugekommen sind. Veröffentlichung wird voraussichtlich im September sein.
Genau.
Und ist dann frei verfügbar über welchen Verlag? Lässt sich das?
Ecomed Verlag ist es.
Ecomed Verlag. Perfekt.
Genau.
Super. Herzlichen Dank, Birgit. Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen aus dem AGS?
Also, ich denke, ganz wichtig ist eben zu beachten, nicht unbedingt auf ähnliche Substanzen bei der Substitution zu gehen. Da gibt es noch das schöne Beispiel, was jetzt vielleicht auch für viele, die sich im Thema REACH tummeln, ganz interessant sein dürfte. Das NMP, N-Methylpyrrolidon, ist fruchtschädigend schon gefühlt immer oder schon länger gekennzeichnet. Und dann haben viele den Fehler gemacht, gerade jetzt auch wegen dieser REACH-Beschränkung zum Thema NMP, dass sie auf NEP, also N-Ethylpyrrolidon, übergegangen sind. Aber das wurde 2014 auch als fruchtschädigend gekennzeichnet. Da hat man also nichts unbedingt gewonnen, was das Thema Substitution angeht, ne? Also von daher so als Fazit kann ich zum Thema Substitution einfach nochmal sagen, nicht gleich auf jeden Zug aufspringen, wenn man das Thema Substitution hört, ne? Sondern da einfach sich informiert halten. Im Sicherheitsingenieur gibt es auch 3 Artikel zum Thema Substitution, die online verfügbar sind. Kann man sich auch nochmal entsprechend informieren. Und von daher also keine Panik haben. Man muss jetzt nicht das Rad neu erfinden, nur weil eine neue TGS zum Thema Substitution draußen ist, ne? So ist es nicht immer, Gott sei Dank.
Okay, perfekt. Der Artikel im Sicherheitsingenieur erscheint in der Ausgabe von welchem Monat?
Oh, gute Frage. Ich habe es dem Weigand Naumann schon geschickt. Ich denke, der wird das jetzt ins Layout setzen. Wir haben jetzt Mitte Juli. Dann wird es mit der August-Ausgabe, glaube ich, nichts mehr. Vielleicht haben wir Glück und es ist schon in der September-Ausgabe mit drin. Aber ich würde mal schätzen, eigentlich dann spätestens Oktober sollte es drin sein.
Okay, perfekt, liebe Birgit. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Update aus dem AGS. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Samstag. Wir sehen uns meistens immer samstags hier.
Genau.
Zur Podcast-Aufnahme. Von daher auch bei gutem Wetter jetzt dir noch einen schönen Samstag und ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns da ein Update gegeben hast.
Sehr gerne, Anna.
Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung von dir. Wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere einfach unseren Wandelwerker-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bald wieder reinhörst. Alles Liebe, Anna vom Wandelwerker-Team.